Letzte Woche waren wir auf dem Berg. Nicht auf der Bergkirche in Erlangen, sondern auf dem Berg mit Jesus. Tobi hat gepredigt über die Wolke, die Stimme, die aus der Wolke spricht. Die drei Jünger waren auch dabei. Und es ging um Jesus Herrlichkeit, um Gottes Herrlichkeit. Sein Gesicht, sein ganzes Wesen hat geleuchtet. Und Gott spricht durch die Wolke: Dies ist mein geliebter Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Und Tobi war wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus in seiner Identität klar war und dadurch auch in seinem Auftrag. Ein Tag später, also heute quasi, steigt Jesus mit den Jüngern vom Berg ab. Ich nehme an, dass er am Berg übernachtet hat oder dass diese Begebenheit war in der Nacht. Und er steigt ab in das Tal der Menschlichkeit. Vom Berg der Herrlichkeit ins Tal der Menschlichkeit. Und ich möchte den Text vorlesen. Es geht um Lukas 9, Vers 37 bis 43a. Als Jesus mit den drei Jüngern am nächsten Tag den Berg hinunterstieg, kam ihm eine große Menschenmenge entgegen. Ein Mann aus der Menge rief: Meister, 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 ich flehe dich an, hilf meinem Sohn, er ist mein einziges Kind. Immer wieder wird er von einem bösen Geist gepackt, dann schreit er plötzlich, wird von dem bösen Geist hin und her gezerrt und Schaum tritt ihm vor den Mund. Der Geist lässt fast nicht wieder von ihm ab, er richtet sein Leben noch völlig zugrunde. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Erwidert Jesus. Wie lange noch soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Sowie der Junge in die Nähe Jesu kam, warf ihn der Dämon zu Boden und riss ihn hin und her. Aber Jesus trat dem bösen Geist mit Macht entgegen, heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Alle waren überwältigt von der Größe Gottes. Ich bete. Herr Jesus, lass uns erkennen, was diese Begebenheit von damals mit uns heute zu tun hat. Ich bitte dich, sprich durch dein Wort zu uns. Danke, dass du die Nähe zu uns suchst. Bitte erfüll uns mit deinem Geist, sodass wir auch die Nähe zu dir suchen wollen. Amen. Mir kommt dieser Text vor, wie wenn du außen bist im Sommer und vielleicht kennt ihr diese Keller, wo man früher so Kartoffeln gelagert hat oder Bier oder andere Lebensmittel. Und du gehst so in diesen dunklen Keller rein, da ist meistens kein Strom, kein Licht und erstmal siehst du gar nichts. Ja, du musst dich so orientieren, fokussieren. Und so ähnlich kommt mir dieser Text vor. Erst auf dem Berg, alles leuchtet, alles ganz hell. Und dann kommt Jesus runter und denkt sich: Was zum Henker ist hier los? Ein Mann aus der Menge schreit: Rabbi, Meister, Meister, hilf mir! Und drückt damit aus, wie ohnmächtig er sich fühlt. Wie ohnmächtig und verzweifelt und gleichzeitig auch irgendwie ist da so ein Vertrauen in Jesus, dass er wohl doch helfen kann, obwohl seine Jünger schon versagt haben. Ab und zu bin ich wandern, vielleicht wart ihr auch schon mal auf dem Berg und habt euch gedacht, das Wetter war auch schon mal besser, hoffentlich komme ich noch runter, ohne richtig nass zu werden. Und es gibt Menschen, die unterschätzen den Berg und überschätzen sich selbst und sind dann am Ende des Tages die Letzten am Berg und manchmal passiert dann auch noch was und sie brechen sich ein Bein oder wie auch immer. Dann hast du die Dämmerung, du bist verletzt, sitzt da am Rand und dein Handy hat natürlich auch keinen Empfang. Du bist völlig erschöpft vom Wandern und denkst dir: Das war's jetzt. So, ich komme hier heute nicht mehr weg, hoffentlich kommt morgen jemand. Und du bist völlig erschöpft und plötzlich hörst du so ein Scharren und denkst, das müssen Wanderschuhe sein. Und dann fängst du an zu rufen, ja, Hilfe, hört mich jemand? Und du nimmst jede Hilfe, die auch nur irgendwie greifbar scheint. Egal wer, irgendjemand wird mich schon hören, ja. So ähnlich kommt mir dieser Vater vor. Mit seinem einzigen Sohn, seit Jahren geht es so, ja. Lukas erzählt es zwar nicht, aber Matthäus und Markus berichten davon, wie hilflos und verzweifelt dieser Mann ist und dass dieser Zustand, in dem der Junge ist, schon seit Jahren vorherrscht. Und ich finde es irgendwie nicht seltsam, aber irgendwie besonders, dass hier eine Geschichte ist, wo es um den einzigen Sohn geht. Auch Jesus ist der einzige Sohn. Und sowohl ein paar Verse zuvor, als auch direkt im Anschluss an diese Begebenheit, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich muss sterben und ich werde sterben. Und die Jünger kapieren gar nichts. Und als ob es Ironie wäre, kommt hier ein Vater mit seinem einzigen Sohn vor dem Hintergrund, dass auch Jesus demnächst sterben wird, dass sein Vater ihn in die Passion schickt. Und die Symptome, von denen wir hier ließen auf Epilepsie schließen. Vielleicht war es auch Epilepsie. In jedem Fall wird auch von dem bösen Geist berichtet, der diesen Jungen zugrunde richtet. Der Zustand des Jungen ist auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Und mir kommt es vor, als ob der Junge in so einer Falle steckt. Vielleicht kennt ihr diese Tierfallen. Sind nicht erlaubt, aber in manchen Ländern werden sie trotzdem eingesetzt. So eine Eisenkralle. Und wenn der Hase seinen Fuß reinsetzt, dann schnappt die zu. Und der Knochen zerbricht meistens. Und der Hase hängt da so fest. Und natürlich ist er nicht tot, der verreckt dann da in der Falle. Das gibt's. Und es gibt zwei Schmerzen an der Stelle. Nämlich, immer wenn er versucht, rauszukommen und loszureißen, dann tut es nochmal Ärger weh. Das ist der körperliche Schmerz. Und der zweite Schmerz ist die Erkenntnis, ich komme hier nicht mehr raus. Dieser Gedanke, das ist das Ende. Für mich ist hier Schluss. Diese Verzweiflung und Hilflosigkeit. Und genauso fühlt sich der Vater und der Sohn und wahrscheinlich auch die Mutter, die seit Jahren darunter leiden, dass sie jeden Tag denken, das ist der letzte Tag. Vielleicht wirft er ihn heute ins Feuer und das war's mit meinem Jungen. Lukas berichtet zwar nicht davon, dass es schon mehrere Jahre geht, aber Matthäus und Markus schreiben, dass schon seit Kindheit an dieser Zustand herrscht. So, also nur damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie hilflos und verzweifelt und aussichtslos und ohnmächtig diese Situation erscheint. Und für die Zuschauer außenrum noch zusätzlich, dass diese epileptische Krankheit oder diese Symptome im Judentum als besonders schwer heilbar galten, macht es für die Jünger und auch für Jesus umso herausfordernder. Aber die Jünger sind offensichtlich handlungsunfähig. Sie können nicht. Auch sie sind hilflos und verzweifelt und ohnmächtig. Und Jesus' Reaktion ist einfach so unfassbar schräg. Also ich musste das so oft lesen und dachte mir, Jesus, ey, aber lesen wir erstmal, was er sagt. Er sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lange muss ich euch noch aushalten? Der ist so richtig sauer. Und ich denke mir so, ey Jesus, ey, mal langsam. Ey, letzte Woche hast du sie erst losgeschickt. Ey, deine Jünger, erstes Lehrjahr, zweite Woche. Was erwartest du? Du kannst sie doch jetzt nicht so rund machen. Das waren zumindest meine Emotionen, als ich diesen Vers so gelesen habe. Ey, hab doch ein bisschen Mitleid. Ey, die Situation ist schlimm, aber ey, deine Jünger, ey, das kannst du dir doch nicht antun. Ich weiß nicht, was du fühlst, wenn du das so liest, aber mir ging es auf jeden Fall so, ja. Aber ich denke, Jesus sagt diesen Satz nicht zufällig. Er hat sich den auch nicht ausgedacht. Das ist nämlich ein Zitat aus dem Alten Testament. Ihr verkehrte und verdrehte Generation. Es geht um ein Lied, was Mose geschrieben hat. Und bei dem einen oder anderen Jünger und auf jeden Fall bei den anwesenden Schriftgelehrten hat es da geklingelt. So wie wenn ich jetzt sage, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Da klingelt es, oder? Es ist der Vater mit seinem Kind. Oder Amazing Grace, how sweet the sound. Da klingelt es auch. Und diese Zeile aus dem Lied von Mose zitiert Jesus hier. Worum geht es in dem Lied? Mose ist kurz vor Lebensende. 5. Mose 32, Vers 5. Mose ist kurz vor Lebensende. Gott verspricht ihm, du wirst friedlich sterben, aber du musst jetzt nochmal aufschreiben, was mich so richtig nervt an deinem Volk, an meinem Volk, an den Menschen hier, die trotz aller guten Erfahrungen und Wunder, die sie mit mir erlebt haben, sich immer wieder von mir abwenden. Und er spricht auch von Eifersucht und Zorn. Und Gott ist an der Stelle so richtig sauer. Er sagt, diese ungläubige und verkehrte Generation hat sich gegen ihn aufgestellt. Ein Schandfleck sind sie, nicht mehr seine Kinder. So spricht Mose im Auftrag Gottes über das Volk. Und kurz vorher in 5. Mose 31, Vers 27 sagt Mose, denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Siehe, heute schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen. Wie viel mehr noch nach meinem Tod? Und darauf bezieht sich Jesus, wenn er hier sagt, ihr halsstarrige und verkehrte, ungläubige Generation, wie lange muss ich euch noch ertragen? Zitiert er genau diesen Satz. Diese ungläubige und verkehrte Generation hat sich gegen mich aufgelehnt. Halsstarrigkeit. Was bedeutet halsstarrig? Halsstarrig bedeutet im Deutschen, ist abwertend, gegen bessere Einsicht, auf eigenen Willen, auf seiner eigenen Meinung beharrend, eigensinnig und starrköpfig. Dieser Satz beschreibt das Volk Israel oder ist eine Wesensbeschreibung vom Volk Israel. Es hat seinen Nacken starr gemacht. Nicht etwas oder jemand hat seinen Nacken starr gemacht, sondern sie selbst. Und im Psalm 78 ist eine Warnung, damit sie nicht würden, wie ihre Väter, eine widersetzliche und widerspenstige Generation, eine Generation, deren Herz nicht fest war, die ihr Herz nicht festigte und deren Geist nie treu war gegen Gott. Auf keinen Fall sollten sie werden wie ihre Vorfahren, die sich immer wieder voller Trotz gegen Gott aufgelehnt haben. Und diese Warnung klingt auch hier in diesem Vers in Lukas 9, Vers 41 mit. Werdet nicht wie eure Vorfahren. Und Jesus wünscht sich, dass sie ihr Herz festigen, dass sie ihm vertrauen. Ganz am Anfang von Kapitel 9 heißt es, er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft zu verkünden. Und er gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Krankheiten zu heilen. Offensichtlich hat ihnen irgendwas gefehlt. Vielleicht haben sie sich auf alte Erfahrungen verlassen, vielleicht auf die Erfahrungen von vorgestern, und haben sich nicht abhängig gemacht von Gott. Und Jesus spricht hier also ihre innere Haltung an. Im Vergleich zu den Jüngern, die handlungsunfähig sind, tritt Jesus als der Meister auf. Er braucht nur wenige Sätze, nur ein Fingerschnippen, um den Dämon auszutreiben. Er heilt ihn, er besiegt das Böse. Vielleicht seid ihr manchmal auf YouTube, da gibt es Unmengen an Werbung. Und eine Werbung, die ich besonders nervig finde, hat mit Rostumwandler zu tun. Wer kennt die? Okay. Du hast ein altes Eisen, eine Axt oder einen Hammer oder was und schüttest was drauf und zack, sieht's aus wie neu. Klar, denke ich. Ja, klar, sieht aus wie neu. Im Video schon, aber in echt natürlich nicht. Und natürlich soll ich dieses Mittel kaufen, klar. So ähnlich kommt mir diese Begebenheit vor, ja. Jesus schüttet was drauf, eine Sekunde und zack, der Geist ist weg, der Junge ist gesund. Er will kein Geld, er macht keine Show, es gibt keinen Trommelwirbel, auch kein Klatschen, aber die Leute staunen. Jesus tritt auf. Kannst du eins weiterklicken, Tobi? Nachdem er die Halsstarrigkeit behandelt hat, tritt er mit Vollmacht auf. Ja. Er besiegt das Böse und zeigt uns damit, Satan ist kein unschlagbarer Goliath. In 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, der, welcher in euch ist, ist größer als welcher in der Welt ist. Bam. Genau darum geht's. Es gibt keinen Grund, warum Sünde in uns bleiben und siegen sollte. Gott ist größer. Es gibt keinen Grund, warum dämonische Mächte wirken dürften. Und es gibt keinen Grund, warum wir hilflos und Satans Wirken ausgesetzt fühlen müssten. Und er uns aufreibt und hin und her schüttelt wie diesen Jungen. Der böse Geist richtet das Leben zugrunde, Jesus heilt. Gottes Herrlichkeit ist größer als das Böse. Und das Ziel ist nicht, dass Jesus jetzt mit dem Hut rumgeht und Gaben einsammelt, damit sie was zum Abendessen kaufen können, sondern das Ziel ist die Ehre Gottes. Alle waren überwältigt von der Größe Gottes. Und das beschreibt Lukas als einziger. Matthäus und Markus beschäftigen sich nach dieser Begebenheit damit, dass sie die Jünger fragen, Herr, warum konnten wir es nicht? Und zwar zurückschauen. Warum waren wir unfähig? Aber Lukas beschreibt als einziger, wie alle überwältigt waren von der Größe Gottes. Und es ist hier nicht so, dass hier 9 und 3 Jünger stehen und der Vater und der Sohn, sondern es ist eine ganze Menschenmenge. Die hatten sich am Anfang sogar noch gestritten, vielleicht darüber, warum die Jünger nicht den Jungen heilen konnten. Und jetzt sind sie alle beeindruckt von Gottes Größe. Und meine Frage an dich ist, glaubst du, dass Gott größer ist? Glaubst du, dass er größer ist als das Böse in dir, in deinem Nächsten? Glaubst du, dass er das Böse in dir besiegen kann? Und glaubst du, dass er vielleicht sogar mit deiner Hilfe das Böse in deinem Nächsten besiegen möchte? Johannes 15, Vers 5, wo es um den Weinstock und die Reben geht, sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, heißt im Umkehrschluss, verbunden mit mir könnt ihr alles tun. Und meine Frage ist, was setzt du hier ein? Eins weiter. Verbunden mit Gott kann ich alles tun, etwas tun, ein bisschen was tun, nichts tun. Oder kann ich sowieso nichts tun, egal ob mit oder ohne Gott? Philipper 2, Vers 15 sagt Paulus, ihr sollt als Kinder Gottes durch euer vorbildliches Leben leuchten inmitten, Achtung, inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, wie Sterne am Nachthimmel. Das ist Gottes Idee, Gottes Vision an der Stelle, dass wir Gott die Ehre geben. Auf der Freizeit, ein Satz, den ich von der Gemeindefreizeit mitgenommen habe, war, Jesus ist da, wo er gesucht wird. Und dieser Vater hier hat Jesus gesucht. Vielleicht hat er sich darüber geärgert, dass die Jünger unfähig waren und hat fast schon gedacht, naja, wenn es die nicht können, kann er es auch nicht. Aber er hat es trotzdem gewagt. Er hat Jesus gesucht und wurde überwältigt von seiner Größe. Ich möchte dich ermutigen. Suche Gott. Festige dein Herz. Löse deinen starren Nacken. Mach dich abhängig von ihm. Und lass dich von seiner Größe überwältigen. Und wenn du dich ohnmächtig fühlst oder verzweifelt bist und du dich vielleicht gepackt fühlst, dann mach's wie der Vater. Schrei zu Jesus, Meister, bitte hilf. Löse deinen starren Nacken, festige dein Herz und lass dich von Gottes Größe überwältigen.